Wenn es nach den Wünschen des Großvaters gegangen wäre, hätten die Angriffe auf Dünkirchen und Umgebung allenfalls den Wert einer Generalprobe gehabt. In seinen kühnsten Träumen hatte er sich zu Beginn des Krieges schon ausgemalt, einst auch London auf diese Weise in Schutt und Asche legen zu können. Inzwischen aber, so heißt es bei ihm, sei die Welt nach bereits einem Kriegsjahr zahm geworden. Was sagen will, dass die Pionierzeit der Fliegerei mehr und mehr ausgelöscht werde. Sie werde ersetzt durch eine sorgsam auskalkulierte Militärflugorganisation, die nun auch in der Luft ein immer größeres Maß an Unterordnung und Kadavergehorsam verlangt.
Umso erstaunlicher und umso erschreckender auch, dass mein Großvater selbst diese von ihm beklagte Entwicklung immer noch dem Gedanken an einen möglichen Frieden vorzog. Befürchtete er, bei allen Konflikten, die er in den Kriegsjahren durchzustehen hatte, in einem zukünftigen Frieden ganz und gar fehl am Platze zu sein? Dann nämlich, so das Tagebuch, würden Männer besonderen Schlages gebraucht werden.
Nach dem Kriege wird's schrecklich. Das ist schon jetzt zu übersehen. Das Spatzengehirn wird in 8 Tagen alle Erfahrungen des Krieges vergessen. Es wird von falschen Propheten und noch falscheren Helden wimmeln. Die Wirklichen sind tot, alle. Die unberufenen Kritiker werden den Lehrsatz Friedrich des Großen vergessen, dass ein Esel, obgleich er 20 Feldzüge unter dem Prinzen Eugen mitgemacht hat, doch eben immer nur ein Esel bleibt. Der Snobismus wird nicht ausgerottet sein, sondern erst recht blühen. Um zu dem lange entbehrten Lebensgenuss zu kommen, wird sich alles der Mittel bedienen, die für den Krieg gut waren, aber dem Frieden nicht zuträglich sein werden. Hinter vorgeschobenen Idealen verschanzt, werden die Menschen einen neuen Schützengrabenkrieg im eigenen Vaterlande beginnen. Eins werden alle kriegsführenden Staaten in den Frieden hinüberretten. Die Generalstabsberichte werden weiter lügen. Unsere auch. Auf dies losbrechende, unzensurierte Getriebe bin ich neugierig. Man wird sich's nur von sehr hoher Warte ansehen dürfen. Also Flieger bleiben. Ein terrestrischer Standpunkt muss unbedingt zum Selbstmord führen. All das behaupte ich hiermit am 18. November 1915.
Trotz der Schärfe dieser Prophezeiungen, ja vielleicht sogar im Wissen um sie, leitet der Inspekteur der Fliegertruppen mit allen ihm unterstellten Verbänden 3 Jahre nach diesen Sätzen seine Demission ein, seinen Abschied von der Luftwaffe, seinen Absturz. Werden so auch für ihn die Kriegsjahre die wichtigsten seines Lebens gewesen sein? Ein neues Lied entsteht, und er stellt es in seinen Aufzeichnungen der Abschrift seines Entlassungsgesuchs unmittelbar voran.
Fahr wohl, du Flügelross und schmetternd Erz, mutschwellendes Gedröhn, Motorenklang. Du stolzeste der Waffen, aller Glanz, Pracht, Pomp und Rüstung des Weltenkrieges. Und du, o Mordgeschoss, des rauer Schlund, dem ewigen Jovis Donner widerhallt. Fahr wohl.
Während es in Berlin wieder zu Straßenkämpfen mit Toten und Verwundeten kommt, stellt mein Großvater sein Tagebuch ein.
Ja, dann hätte wohl der Krieg ein Ende. Mit Weihnachten, Friede auf Erden, könnte man das Kriegs- und Revolutionstagebuch abschließen. Wer will wissen, was noch kommt? Ich stelle das Prophezeien ein. Man selbst als kleiner Teil im Räderwerk dieser Höllenuhr weiß nicht, ob man die Explosion, die unabweislich noch kommen muss, überdauern wird.
Hätte mein Großvater kurz vor Abschluss seiner Aufzeichnungen wirklich nochmal auf jene Tagebuchstelle vom 18. November 1915 geblickt, vielleicht hätte sein Ton zuletzt nicht so niedergeschlagen geklungen. Eine wirkliche Explosion in Deutschland hätte auch ihn getötet. Die Schützengrabenkriege aber, die im eigenen Vaterland ausgetragen werden sollten, forderten ihn heraus, Position zu beziehen. Zu heftig waren dafür nicht nur die Kritiker mit den deutschen Militärs umgegangen, zu heftig waren auch zugleich die Kritiken deutscher Militärs an ihm. Das Götzenbildnis des vom deutschen Spießbürger geliebten Militärs setzte sich auch nach dem Kriege aus eben jenen zwei Äußerlichkeiten zusammen, die für meinen Großvater voll zutrafen: der Rang des Leutnants und dessen von vielen vergötterte Abzeichen. Auch weiterhin mag es Offiziere und Führer geben, aber, so die Prophezeiung in jener bereits zitierten Weltbühne von 1919,
nie wieder würde einer von uns bereit sein, sich von einem anderen Deutschen, und trage er am Leibe allen Farbenschmuck eines Papageis, mit Füßen treten zu lassen. Die Vorrangstellung des Offiziers im deutschen Leben ist dahin. Die 4,5 Jahre sind da gewesen. Darüber kommt kein Mann hinweg. Wir Deutsche sind zerfallen in 3 Klassen. Die Untertanen, die haben bisher geherrscht. Die Geistigen, die haben sich bisher beherrschen lassen. Die Indifferenten, die haben gar nichts getan und sind an allem Elend schuld.
Was aber galten Worte wie diese wirklich? Die Tatsache etwa, dass bis auf Weiteres das Tragen sämtlicher Abzeichen untersagt wurde? Selbst in den Arbeiter- und Soldatenräten war man realistisch genug zu sehen, dass es sich keine deutsche Armee auf Dauer gefallen lassen würde, ohne Abzeichen umhermarschieren zu müssen. Bereits 5 Jahre danach, 1924, als sich mein Großvater mit aller Vehemenz in der Berliner Morgenpost gegen die bevorstehende Wiedereinführung der Orden und Ehrenzeichen einsetzte, als er dabei offensichtlich auch in der Form über die einem Offizier gebotene Zurückhaltung hinausgegangen war, fanden sich nun nur noch wenige, die ihn gegen den einsetzenden Sturm der Entrüstung zu verteidigen bereit gewesen wären. Sein Plädoyer gegen das Ordensunwesen wurde beantwortet mit einer Flut von Schmähungen und Beschimpfungen, von der er sich zeitlebens nicht mehr erholt hat. Die Offiziersvereinigungen, denen er bis dahin als Ehrenmitglied angehört hatte, bewirkten seinen Ausschluss, worauf sich mein Großvater entschloss, selbst von seiner Ehrenmitgliedschaft im Ring der Flieger Abstand zu nehmen und seinen Austritt anzubieten. Diese, seine früheren Mitstreiter, nahmen seine Gäste zum Anlass, um die Angelegenheit umzukehren und zu behaupten, dass es sich hierbei um ein von ihnen, dem Oberstleutnant A.D. Siegert, abgefordertes Verhalten gehandelt habe. Kurz, es war, wie er es vorhergesehen hatte. Der Snobismus der falschen Helden, wie er es genannt hatte, würde neu aufgehen, ärger als je zuvor, und all das, was er im Kriege zu pflegen versucht hatte, ritterliche Haltung, Sportsgeist, Aufrichtigkeit, das schien endgültig am Boden der neuen und doch schon morschen Republik zertreten worden zu sein. Doch seltsam, gerade da, wo die Distanz all jener Leute, die sonst um ihn herum waren, besonders groß wird, habe ich das Gefühl, meinem Großvater nahe gekommen zu sein.
Thank you. Fragen an einen Flieger. Auskünfte aus Großvaters Kriegstagebuch. Eine Sendung von Wolf Siegert. Es sprachen Helmut Kraus, Achim Notke und Andreas Tieck. Technik Werner Raab, Hans Gerhard, Detlef Korter und Wolfgang Zülch. Käthe van Tricht spielte an der Sauerorgel im Bremer Dom. Regie Heiko Rüsse, Redaktion Marianne Wagner.